Transtastic, eine envigalaktische Radiosendung mit Daniel Ciano
und Cornelia Kost.
Hallo Daniel.
Hallo Cornelia. Du sag mal, was haben wir denn heute mitgebracht?
Wir haben eine Sondersendung produziert und zwar zum Thema geschlechtliche Vielfalt in Frauenräumen. Dafür haben wir beide mit Annika Zimba von den Hamburger Frauenhäusern gesprochen. Wir haben mit Silvi Torneden vom Frauenmusikzentrum geredet und am Ende der Sendung interviewe ich Felicia Ewert.
Und wir haben euch eine neue Kategorie gebastelt. Wir haben nämlich von Silvi aus dem FMZ für jede Sendung ein neues Musikstück zugesagt bekommen. Das heißt, wir werden in Zukunft in jeder Sendung ein Musikstück jeweils unterschiedlicher Bands, die im Frauenmusikzentrum im FMZ proben, euch präsentieren. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Sag mal, Daniel, ist nicht in 6 Tagen am Freitag, den 4.8. um 18.30 Uhr der Deichmarsch hier in Hamburg?
Oh Gott, wie die Zeit rennt. Ja, der Deichmarsch, auf dem es kein Transblock gibt.
Was ist das denn, ein Kein-Transblock?
Naja, ich würde sagen, sowas wie ein Kein-Ohrhase, oder?
Wir wollen doch... das heißt, auf dem Deichmarsch sind möglicherweise Menschen, die geschlechtliche Vielfalt repräsentieren, vielleicht sogar Transpersonen?
Und vielleicht nicht sichtbar in einem separierten Block? Nein, also es ist so, dass wir nicht wie in den vergangenen Jahren als Block auftreten werden, sondern es wird uns geben im Raum verteilt sozusagen, also in der gesamten Demo verteilt, auf der gesamten Demo verteilt, werden Menschen geschlechtlicher Vielfalt da sein. Und ich hoffe, ihr seid auch alle da. Und ich selbst werde übrigens gar nicht auf dem Deichmarsch mit dabei sein, sondern ich werde abends das Straßenfest mit eröffnen und an die Rede halten. Wenn ihr also Lust habt, nachdem ihr beim Deichmarsch demonstriert habt, zur großen Straßenfestbühne zu kommen, da würde ich mich total freuen.
Wann geht's denn da los, Daniel?
Um 20 Uhr auf der großen Hauptbühne.
Das heißt, das kann man auch gut schaffen?
Ja, das kann man schaffen. Ist ja nicht so weit.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit unserem ersten Interview an.
Aber warum?
Ich bin Annika Zimba, ich arbeite im 4. Hamburger Frauenhaus. Da schwerpunktmäßig mit den Kids, die bei uns wohnen, den Kindern und Jugendlichen und deren Müttern. Und das Ganze mache ich seit knapp 12 Jahren.
Welche konkreten Erfahrungen hast du? Welche konkreten Erfahrungen haben die Frauenhäuser mit Transfrauen?
Ich glaube, wir haben mehr konkrete Erfahrungen, als wir wissen, weil ich davon ausgehe, dass wir oft Transfrauen in den Häusern haben oder hatten, die uns nicht erzählen, dass sie Transfrauen sind. Und ansonsten ist meine Erfahrung, dass es eine große Offenheit gegenüber Transfrauen gibt und auch auf eine Weise eine große Selbstverständlichkeit im Sinne von, natürlich können die hier hinkommen. Und gleichzeitig wenig Erfahrung auf so einer Ebene von, ich weiß, es ist eine Transfrau und ich habe irgendwie diese und jene Erfahrung gemacht. Das sind immer dann so Einzelgeschichten. Also in allen Häusern wissen auch Kolleginnen, mit welchen Transfrauen sie gearbeitet haben. Und trotzdem sind es so wenige, dass ich mich einfach frage, weil ich eben auch die Zahlen dazu kenne, welche Gewalt Transfrauen erfahren, dass ich so denke, eigentlich müssten wir viel, viel öfter Transfrauen in den Häusern haben und warum ist das nicht der Fall?
Was denkst du, warum ist das so? Warum kommen die Transfrauen nicht in die Frauenhäuser?
Ich glaube, dass das eine große Angst davor gibt, dass sie dort ihr Frausein abgesprochen bekommen von Mitarbeiterinnen, von Bewohnerinnen und Frauenhäuser für viele Transfrauen einfach nicht selbstverständlich Orte sind, wo sie hingehen und in so einer Situation, wo ich Gewalt erfahre, wo ich sowieso einfach in einer schweren Situation bin, dass dann vielleicht die Sorge vor weiterer Diskriminierung zu groß ist, um zu uns hinzukommen. Ich glaube, dass das der Grund ist. Und dann ist es ja auch so, dass es wenige, aber dafür sehr laute Stimmen auch aus der Frauenhausszene gibt, die aktiv gegen Transfrauen hetzen. Und das verunsichert natürlich auch, weil sich dann immer die Frage stellt, sind das welche von denen oder von denen? Und das Nächste, was ich glaube oder auch weiß, ist, dass auch Transfrauen einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht haben in den Frauenhäusern und dieses Wissen natürlich auch in den Communities ist und nachvollziehbarerweise weitergetragen wird und dass wir da einfach noch viel Arbeit zu tun haben, um Vertrauen zurückzugewinnen.
Habt ihr schon konkrete Konflikte erlebt in den Hamburger Frauenhäusern oder überhaupt in den bundesweiten Frauenhäusern? Ihr seid ja vernetzt, vielleicht weißt du das auch, die es gab, dadurch, dass Transfrauen in Frauenhäusern waren, dann vielleicht im Kontakt mit betroffenen Cis-Frauen.
Also ich selber nicht. Ich weiß von einem Frauenhaus, das von sich sagt, schlechte Erfahrungen gemacht zu haben und deswegen kategorisch ausschließt, Transfrauen aufzunehmen und da auch nicht aktuell meines Wissens nach nicht bereit ist, in die Diskussion zu gehen oder da noch was dazu zu lernen oder das zu überdenken. Für Hamburg kann ich sagen, dass es da, also die Erfahrungen, die es gibt, dass das gute Erfahrungen waren, dass die Transfrauen im Haus gelebt haben, so wie die Cis-Frauen auch. Und ich weiß von einer Geschichte, da hat die Transfrau dann selber gesagt, ah, das hier ist irgendwie nicht der richtige Raum für mich. Und da kann ich auch nur spekulieren, hatte das jetzt was, also hat sie sich da als Transfrau nicht wohlgefühlt oder waren das die in Anführungszeichen normalen Gründe, warum ich mich im Frauenhaus nicht wohlfühle, weil es ist zu eng, es sind zu viele Leute, etc. pp. Da gibt es ja ein paar Herausforderungen, die ich meistern muss, wenn ich im Frauenhaus bin.
Aber einen konkreten Fall hast du jetzt nicht in Erinnerung oder könntest du nicht benennen, wo es zu Schwierigkeiten mit Transfrauen kam, der dir zur Kenntnis gekommen ist?
Nein.
Magst du skizzieren, du hast es ja schon angedeutet, wie die Diskussionslinie läuft. Was sind die Hauptkritikpunkte? Du hast gesagt, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Ist das die Diskussionslinie, die bei euch läuft oder gibt es eine komplexere Diskussion?
Es ist total komplex. Also es gibt die Stimmen, genau, es gibt diese große Selbstverständlichkeit von klar sind Transfrauen Frauen und wir müssen vielleicht nochmal hingucken, braucht es was Besonderes im Sinne von, müssen wir uns als Mitarbeiterin nochmal mit Sachen beschäftigen, so wie wir uns auch in anderen Punkten mit Sachen beschäftigen müssen. Es gibt viele Kolleginnen und Häuser, die einfach sehr, sehr verunsichert sind und Angst davor haben, was falsch zu machen, Angst davor haben, Bewohnerinnen jeglicher, also ob cis oder trans, nicht gerecht zu werden. Und dann gibt es eben wenige, die sagen, also die Transfrauen ihre Geschlechtlichkeit absprechen und auf der Schiene unterwegs sind.
Welcher Geschlechtsbegriff ist denn der Begriff, den du selber oder vielleicht auch die Mehrheit der Frauenhäuser benutzen?
Die Mehrheit der Frauenhäuser. Ich glaube, ich möchte an der Stelle für Hamburg sprechen. In Hamburg ist unser Geschlechtsbegriff oder unser Begriff von Frau, jede Person ist eine Frau, die von sich sagt, sie ist eine Frau. Unabhängig davon, was in ihren Papieren drin steht oder was irgendwie andere von ihr sagen. Und ich würde mich diesem Geschlechtsbegriff anschließen und ich ganz persönlich als Annika Privatperson, da versuche ich jetzt, komplexe Sachen in kurze Sätze zu fassen. Ich glaube, ich habe gelernt und bin aber auch immer noch dabei, das nicht zu verstehen, sondern zu begreifen, dass Geschlecht tatsächlich nichts ist, was ich sehen kann, auch wenn das die ganze Zeit passiert. Und das sozusagen so zu versuchen, in Einklang zu bringen mit, aber das, was Leute sehen oder zu sehen glauben an Geschlecht, hat super krasse Auswirkungen. Genau. Also für mich passt es nicht genau zu sagen, man kann Geschlecht nicht sehen und Punkt, damit gibt es kein Geschlecht. Während es gleichzeitig in der Welt, in der wir leben, diese krassen Zuschreibungen gibt von so sieht dein Körper aus, also bist du das, also behandle ich dich so.
Ist der Körperstatus, also im Transfrauen-Kontext der OP-Status von Relevanz?
Wir haben die Diskussion so angefangen und sind aber jetzt eben an dem Punkt von nein, er ist nicht von Relevanz, weil wir eben auch durch Fortbildung gelernt haben, dass diese ganzen geschlechtsangleichenden Operationen erstens nur von einem Bruchteil der Menschen gemacht werden und zweitens mit enormen Kosten und auch psychischer Belastung und auch körperlichen Schmerzen verbunden sind und sich aus guten Gründen Menschen auch dagegen entscheiden. Und deswegen sind wir eben, also unter anderem deswegen sind wir einfach auch bei der Selbstdefinition von Menschen gelandet. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, auch noch ein Teil des Prozesses in vielen Frauenhäusern, dass natürlich auch das körperliche Erscheinen oder das sogenannte Passing eine Rolle spielt in dem Moment von, oh, da sind jetzt auch Leute irritiert. Und da müssen wir einen guten Umgang mit finden, damit diese Irritation eben nicht dazu führt, dass Transfrauen ein Frauenhaus erleben als ein Ort, der nicht für sie ist.
Wie viele Frauenhäuser gibt es in Hamburg aktuell?
Es gibt in Hamburg 6 Frauenhäuser, davon sind 5 autonom und eines ist vom Diakonischen Werk. Und zusätzlich dazu gibt es in Hamburg eine Notaufnahmestelle, die 24/7. Das ist die Stelle, wo sich jede gewaltbetroffene Frau 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche melden kann, auch zu jeder Zeit Aufnahme findet und eben von dort weitervermittelt wird, in der Regel in ein Frauenhaus oder aber auch an andere Orte, wenn ein Frauenhaus nicht der passende Ort für sie ist.
Das überrascht mich gerade, weil das ist genau der Stand wie vor 30 Jahren. Da gab es auch schon 5 autonome Frauenhäuser und das Diakonische. Aber ich bin auch froh, dass es nicht weniger geworden ist. Das ist ja auch immer eine Gefahr.
Tatsächlich sind in den letzten 25 Jahren 2 Frauenhäuser dazugekommen, nämlich das 5. autonome Haus und das 6. Haus ist erst vor wenigen Jahren dazugekommen. Aber auch ist ein Frauenhaus geschlossen worden, nämlich das 3. Frauenhaus 2006. Durch Kürzungen sollte das geschlossen werden und die Kolleginnen damals haben dann fusioniert. Das 1. Haus ist mit dem 3. Haus fusioniert, um Plätze und Stellen zu retten. Deswegen gibt es in Hamburg das 1. und 3. Frauenhaus. Das 2., das 4., das 5. und das 6. plus Diakonie.
Ich verstehe, es sind jetzt also wieder 5. Es sind jetzt wieder 5, obwohl es zwischendurch 6 waren. Und deshalb stimmt die Zahl wieder mit der damaligen Wanne. Das erklärt vieles. Ja.
Du hast vorhin in der Diskussion, ich finde, sehr illustrativ gesagt, was passiert, wenn so das Schreckgespinst des Selbstbestimmungsgesetzes realisiert wird. Ein Cis-Mann lässt sich auf dem Standesamt zur Frau erklären und kommt zu euch ins Frauenhaus. Und da war noch sozusagen Randale mit obendrauf konstruiert, aber das brauchen wir gar nicht zu konstruieren. Also ein Cis-Mann will aus welchem Grund auch immer bei euch im Frauenhaus aufgenommen werden mit dem Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz.
Ja, dann...
schneller draußen, als er bis 13 kann.
Dann ist er schneller. Ja, also auch heute ist es ja so, dass wir die Frauen, die bei uns leben, auch anhand ihres Verhaltens beurteilen, ist ein doofes Wort, aber beurteilen. Also wenn sich eine Frau im Frauenhaus gewalttätig verhält, dann geht die da raus. Und wenn ein Cis-Mann also als Frau getarnt in ein Frauenhaus geht und sich da übergriffig und so weiter und so weiter und so weiter verhält, dann fliegt der da halt schnell wieder raus. Das ist die Realität.
Hältst du das für ein realistisches Szenario? Meinst du, dass das eine reale Gefahr des Selbstbestimmungsgesetzes ist?
Das finde ich total schwierig. Ich halte tatsächlich die Gefahr, dass das passiert, für viel, 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 viel geringer, als sie gesprochen wird. Und ich bin halt so im Verhältnis dazu, wie viele Transfrauen gibt es, die tatsächlich den Schutz des Frauenhauses brauchen und natürlich keine getarnten Cis-Männer sind, die da Randale machen wollen. Also ich denke so, das ist ja ein Argument, das benutzt wird, um zu sagen, das Selbstbestimmungsgesetz ist schlecht. Und es steht aber im Keimverhältnis zu dem Nutzen, zumal wir in den Frauenhäusern eben auch nicht das Geschlecht in irgendwelchen Papieren kontrollieren, weil, wie gesagt, jede Frau findet Aufnahme, wenn ihre Selbstdefinition "Ich bin eine Frau" ist.
Also das ist jetzt keine Frage, sondern einfach auch ein Statement, dass ich einfach loswerden muss, sonst platze ich, weil ich eben in der Podiumsdiskussion das auch schon nicht loswerden konnte, weil man darf ja nicht dazwischen rufen oder schimpfen, aber tatsächlich, ich halte diese Idee für so absurd, dass sich da tatsächlich ein Mann als Frau ausgibt, um in einem Frauenhaus Frauen zu belästigen. Und Also, dass er das tut, das kann ich mir noch vorstellen. Ich meine, wie siehe David Ellison. Aber dass er dafür tatsächlich das Selbstbestimmungsgesetz nutzt, um das zu tun, zumal ja tatsächlich wirklich sein, also das Geschlecht, was in der Geburtsurkunde gestellt wird, in dem Personalausweis kontrollieren würdet, der dann geändert wäre, dass ihr die Geburtsurkunde kontrollieren würdet, ist ja noch absurder. Das ist auch das, was an der Sauna-Diskussion so total irre ist, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal in die Sauna die Geburtsurkunde mitgenommen hat oder auf die Toilette, also die Toilettendebatte. Und deshalb ist das, also das muss ich einfach mal loswerden, wenn mir schon mal so ein Mikrofon vor die Nase gehalten wird. Das ist so irre, dieser Gedanke ist so absurd.
Ja. Ja. Der Gedanke macht mir aber auch Sorge, also weil mal angenommen, es würde passieren, ein Cis-Mann würde ins Frauenhaus gehen unter, hallo, in meinem Pass steht aber, ich bin eine Frau und ihr müsst mich jetzt hier aufnehmen und ich bin von Gewalt betroffen. Und würde sich da übergriffig verhalten. Also mir macht einfach Sorge, dass das ja diese omnipräsente Sorge oder überpräsente Sorge einfach so bestätigen würde und damit halt so diesen rechten Tendenzen, das muss man ja mal so sagen, die das so in die Welt setzen, in die Hände spielen würde und in der Wahrnehmung der Menschen, die das dann erleben, sowas machen würde von, ja, das ist auch wirklich gefährlich, weil es ist mir jetzt passiert, weil das ist ja schrecklich. Es wäre ja schrecklich, wenn das passiert. Und das finde ich einfach so fatal daran. Und deswegen glaube ich, dass wir darüber eine gute Kultur entwickeln müssen, über diese Dinge zu sprechen. Und da haben wir im Frauenhaus auch eigentlich gute Grundlagen für. Denn wie gesagt, bei uns fliegen regelmäßig Frauen raus. Also jetzt nicht ständig, es passiert nicht super oft, aber es ist eben auch Teil von Frauenhausleben, dass da Frauen ausziehen müssen, weil sie sich übergriffig verhalten. Und daraus entwickeln wir aber nicht Frauen, die diese und jene Nase und diese und jene Ohren und diese und jene haben, dürfen hier nicht mehr wohnen. Und das finde ich das Wichtige daran, das auf eine Weise auch runterzubrechen und zu normalisieren, dass alle Menschen, auch Frauen, sich schlecht verhalten können.
Ich habe eine berühmte letzte Frage, und zwar, wenn ich eine wunderschöne Fee wäre und Wünsche verteilen könnte, was würdest du, Annika, dir wünschen? Einmal als Annika und natürlich auch für die Frauenhäuser.
Ich würde mir wünschen, dass es uns einfach nicht mehr braucht.
Danke.
Danke für das Gespräch.
Danke für euch.
Das war Maurice Konrad und Bruno mit der 2023 erschienenen Single CSD in Sonneberg.
Anlässlich der erschreckenden Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Dann machen wir jetzt weiter mit dem Gespräch, das wir beide geführt haben mit Sylvie Torneden vom Frauenmusikzentrum.
Mats ab.
Fragen, Fragen, Fragen.
Mein Name ist Sylvie, Pronomen Sie, und ich bin in der Geschäftsführung seit 2 Jahren im Frauenmusikzentrum, Frauensternchenmusikzentrum. Ich verwalte hier den Laden zusammen mit meiner Kollegin Tutku und wir sind ein kleines Team und Peter in der Technik und wir versuchen hier die Proberäume zu halten und zu füllen und das ist unsere Aufgabe.
Ich habe gehört, das Frauenmusikzentrum gibt es schon ganz lange. Das ist keine Erfindung von vor 2 Jahren. Magst du sagen, kennst du ein bisschen die Geschichte?
Genau, die Geschichte kenne ich. Also ich war nicht von Anfang an dabei, aber die 1987, also vor 36 Jahren, ist das Frauenmusikzentrum gegründet worden. Vorrangig sind noch, haben sich bereits Frauen getroffen zu so Workshops außerhalb von Hamburg, die sich einmal im Jahr halt getroffen haben, zusammen Musik gemacht haben und einfach so einen Frauenraum geschaffen haben, insbesondere von Instrumentalistinnen. Das war damals nicht selbstverständlich. Also Frauenräume generell waren nicht selbstverständlich und aber auch Frauen in der Musik schon gar nicht, besonders nicht in bestimmten Genres. Und der Wunsch war einfach da, dauerhaft einen Raum zu schaffen, wo sich Frauen treffen, um Musik machen zu können, ohne sich immer rechtfertigen zu müssen, ohne von den Männern unterdrückt zu werden. Und deshalb ist das Frauenmusikzentrum hier dann in Ottensener Hinterhof die Räume gefunden worden und dann auch gegründet worden.
Das bedeutet, das Frauenmusikzentrum war immer hier, wo wir jetzt sitzen.
Das Frauenmusikzentrum war immer hier in diesem Hinterhof, mitten in Ottensen, mittendrin sozusagen, im Herzen von Ottensen. Genau, es sah natürlich nicht immer so aus. Mittlerweile sind es 5 Proberäume, die hier voll eingerichtet sind. Damals gab es so Probekabinen und es war, glaube ich, auch deutlich kleiner. Genau, und räumlich sah das ja alles noch anders aus, aber der Ort ist geblieben bis heute. Und tatsächlich gibt es immer noch Menschen, die hier mitten in Ottensen wohnen und das noch gar nicht gemerkt haben, dass es das hier gibt tatsächlich. Also sehr interessant. Also ich höre oft von Flinter-Personen, die uns irgendwie jetzt durch die Social Medien oder anderweitig mitbekommen haben, die uns besuchen kommen und sagen, hey, ich wohne hier seit Ewigkeiten in der Nachbarschaft und ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt im Hinterhof. Freut uns natürlich.
Gibt es denn etwas, wo ihr öffentlich wahrnehmbar seid? Also macht ihr zum Beispiel Konzerte, wo ihr regelmäßig beispielsweise so die Öffentlichkeit einladet zu kommen, oder ist das eher etwas, das in anderen Kontexten stattfindet?
Also wir machen auch Konzerte extern. Wir machen auch viele Workshops, die wir extern, also die wir nach außen kommunizieren. Wir haben natürlich eine neue Internetpräsenz. Seit 2 Jahren haben wir eine neue Webseite gebaut und wir sind jetzt zunehmend auch in den Social Medien aktiver. Dadurch kriegen wir natürlich eine andere Sichtbarkeit, dadurch kriegen wir auch nochmal eine andere Reichweite und auch nochmal jüngere Generationen, in Anführungsstrichen, die auf uns aufmerksam werden. Wir versuchen aber auch, wir kooperieren mit vielen Einrichtungen, weil das hier einfach gar nicht funktioniert. Geben mir auch die Räume nicht alleine her. Ne? Das sind primär Proberäume. Aber der Fokus ist auch, mehr Sichtbarkeit zu verschaffen in der Öffentlichkeit für Flinterpersonen in der Musikszene. Sprich, deshalb auch Konzerte extern oder wir machen Femjam-Sessions im Haus 3 zum Beispiel. Und genau, machen Workshops auch in unterschiedlichen Einrichtungen, je nachdem.
Das heißt, es gibt sowas auch wie die Frauenmusikzentrum Night in der Musikhalle oder sowas. Sowas ist rein theoretisch denkbar.
Rein theoretisch wäre das denkbar. Wir haben natürlich immer nur begrenzte Ressourcen. Also wir können ganz viel denken. Wir haben tolle Ideen. Wir müssen es natürlich in unserem kleinen Rahmen, den wir leider auch nur haben, natürlich auch realisieren können. Also eine tolle Idee haben wir dieses Jahr noch. Ich möchte mich noch ein bisschen zurückhalten, aber ich hoffe, wir werden es dann umsetzen können und auch demnächst kommunizieren können. Wäre auch etwas Größeres auf jeden Fall.
Ich kann mir vorstellen, dass hier sehr viel persönliches und individuelles Engagement drinsteckt. Wie finanziert ihr euch? Wer macht hier die Arbeit?
Ja, also die Arbeit geht primär von dem Team aus. Also das Team besteht halt, wie gesagt, aus 3 bzw. 4 Leuten. Eine Person, die ehemalige Geschäftsführerin, hat zum Glück noch, übernimmt noch die Buchhaltung. Darüber bin ich sehr dankbar. Ansonsten wird das schon durch ein Team von 3 Personen, die aber auch alle nur Teilzeit hier sind, gesteuert. Und natürlich von den Mitfrauen oder Mitgliedern, die hier im Verein sind, die können natürlich auch sehr individuell mitgestalten, Ideen reinbringen, Anregungen reinbringen. Aber ja, also verwaltet und organisiert geht das primär von unserem Team aus.
Entstammt ihr aus der autonomen Frauenbewegung heraus? Also ist der Anspruch, unabhängig von staatlichen Geldern zu sein?
Ja, das ist immer das hohe Ziel natürlich, unabhängig sein und sich selbst verwalten zu können. Aber das funktioniert halt nicht. Also wir kriegen Gelder von der Kulturbehörde, das ist nicht viel. Dadurch können wir aber uns eine feste Stelle hier leisten, die wir uns dann halt teilen, sozusagen. Und ansonsten haben wir halt Vereinsbeiträge, davon zahlen wir aber die Miete und noch ein bisschen was wir dann halt hier veranstalten. Also wir haben kleine Budgets tatsächlich nur.
Was mir aufgefallen ist bei eurer Arbeit, dass ihr neben der Arbeit an dem Thema Musik, ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, also so ein Bildungsauftrag oder vielleicht auch euren politischen Auftrag mitverfolgt. Gibt es eine politische Message, die euch wichtig ist oder die ihr mitverfolgt?
Vor allen Dingen merken wir natürlich in der Gesellschaft, dass gewisse Personengruppen, also ne, früher wenn man es jetzt binär denkt, gab es halt die Frauen, aber mittlerweile ist die Welt ja bunter geworden und nicht binär. Und ne, wir haben die Räume auch weiter geöffnet für Transpersonen, für non-binäre Personen, für Inter- und Agender-Personen. Das ist auf jeden Fall auch eine Message, dass wir sagen, das ist eine Minderheit in der Gesellschaft, die haben es einfach schwieriger in dieser patriarchalen Struktur. Und da gibt es Differenzen und Defizite, die wir fördern möchten und sichtbarer, also auch eine Sichtbarkeit verschaffen möchten und auch einen Raum hier bieten wollen, um zu empowern, um zu vernetzen, um einen Raum zu schaffen, ja, der wichtig ist, um sich hier entfalten zu können.
Es wäre also aus deiner Perspektive kein Widerspruch zwischen Bildung und Politik?
Es ist für mich kein Widerspruch zwischen Bildung und Politik. Nee, weil Bildung hat ja auch immer was mit Politik dann auch zu bedeuten.
Kam es zu Konflikten, als ihr für Transpersonen geöffnet habt? Also ihr habt ja geöffnet nicht nur für Menschen, die bei der Geburt als weiblich einsortiert wurden, mhm, sondern auch für Menschen, die bei der Geburt männlich einsortiert wurden. Kommt es zu Konflikten oder kam es zu Beginn zu Konflikten? Wie gestaltet sich das konkret hier bei euch?
Also ich war, als die Diskussion aufkam, selber noch nicht in der Geschäftsführung oder halt auch noch nicht so wirklich aktiv. Aber natürlich, wenn es Veränderungen gibt, gibt es auch viele Ängste, die man natürlich auch erstmal wahrnehmen muss, die man ernst nehmen muss. Und es gab auf jeden Fall auch hier einen Prozess, der nicht von heute auf morgen funktionierte. Ne? Also es war jetzt nicht so, okay, wir öffnen jetzt auch für Transpersonen, alle haben Hurra geschrien, sondern erstmal war auch wieder die alte Angst da, dass so Frauen, die aus der politischen Bewegung kommen und diesen Raum sich erkämpft haben, dass sie halt wieder Angst hatten, dass ihnen der Raum wieder genommen wird. Ne? Also in was für einer Form auch immer. Ne? Und das, so wie ich das mitbekommen habe oder gelesen habe, war das natürlich ein Prozess über mehrere Sitzungen, also mit externer Moderation auch und so weiter. Aber letztendlich hat sich in einer basisdemokratischen Mehrheit haben sich die Personen hier schon dafür ausgesprochen, dass sie, ne, dass sie offen sind, dass sie das auch wollen, dass es, die Räume auch geöffnet werden.
Was würdet ihr anderen feministischen und Frauenvereinen empfehlen, wenn die diesen Prozess starten möchten?
Also ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist immer einen Rahmen zu bilden, wo es einen Austausch gibt. Also wo man miteinander kommuniziert, wo man auch aber nicht nur redet, sondern auch vor allen Dingen zuhört. Und wo man auch sehr sensibel und fein fühlen muss, was sind die Fragen oder wo sind die Ängste. Und da vielleicht einfach auch nochmal genauer dann hinhorchen sollte. Und nicht einfach bestimmen von oben, so, jetzt ist dieser Raum so und so, wird der aussehen. Und ihr habt das jetzt alle zu schlucken und ich dulde jetzt keine Argumentation, sondern es ist wichtig, im Austausch zu bleiben, um Ängste abzubauen. Weil letztendlich geht es immer nur um Ängste. Oder überwiegend so. Und es ist natürlich auch ein komplexes Thema. Jeder hat eine andere Wahrnehmung auch so. Und das ist nicht einfach zu handeln tatsächlich.
Klingt sinnvoll, so miteinander statt übereinander, statt überstülpen, mitnehmen. Ja,
genau. Ja, und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, immer diese Begegnungsstätten zu schaffen sozusagen. Also ist dann halt die Frage, andere Frage, ob sie angenommen werden. Aber zumindest sollte immer ein Angebot stattfinden, weil wenn du nicht dich damit auseinandersetzen kannst oder die Möglichkeit bekommst, wird es immer wieder noch härtere Grenzen geben. Das ist so mein Empfinden irgendwie. Und deshalb sind wir da auch sehr offen und auch sehr, sehr willig, diese Austauschmöglichkeiten zu schaffen.
In der genderkritischen Diskussion spielen Ängste eine große Rolle, die hast du angesprochen. Und du hast von einem Prozess gesprochen. Habt ihr schlechte Erfahrungen mit dieser Öffnung gemacht? Ist das etwas, wo ihr so im Nachhinein sagt, das war ein Fehler oder gab es Punkte, wo ihr gemerkt habt, es stößt an Grenzen?
Es gibt oder natürlich kommen diese Räume auch an die Grenzen. Also zum Beispiel merke ich das oder wird an mich herangetragen, wenn jetzt zum Beispiel männlich gelesene Transpersonen diese Räume betreten oder hier musizieren und so weiter. Da gibt es durchaus Frauen, die erstmal irritiert sind oder auch vielleicht nicht erstmal korrekt sich verhalten, sagen wir es mal so, oder doch sehr ablehnend oder abweisend sind oder kritisch nachfragen, sagen wir es so. Das kann missverstanden werden, ja, also und das ist etwas, ja, wo wir, glaube ich, alle noch lernen sollten, in einer gewissen Form sensibel miteinander umzugehen. Ne? Also nicht immer davon auszugehen, nur weil eine Person männlich gelesen ist, dass sie auch ein Cis-Mann ist, sozusagen, sondern erstmal, wie ihr das schon angesprochen habt, sich erstmal vorzustellen mit Vor- und Nachnamen und vielleicht auch Pronomen und dann hätte man einfach schon viel gewonnen. Vieles wird ja von uns als Team mitgeleitet sozusagen und aber auch mit den Mitgliedern abgesprochen irgendwie oder mit Frauen abgesprochen, ne, welche Personen hier toleriert werden oder nicht.
Und genauso habe ich es verstanden. Ja. Also ich habe genau diese Offenheit da herausgelesen, dass tatsächlich alle, die sich Flinter verstehen, ne, Frauen inter non-binär und trans,
genau,
und abinär verstehen tatsächlich, dass die Tür hier geöffnet ist. Ja. So. Und zwar unabhängig von Genitalien und Personenstand und so weiter, genau, und so fort. Genauso habe ich das verstanden. Aber natürlich kann das sehr viel anders dann eben tatsächlich zu Konflikten führen. Gab es solche Konflikte schon in der Vergangenheit?
Zu meiner Zeit, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, seit 2 Jahren. Wie gesagt, wir hatten eine Person, die quasi von Frau zu Mann transitiert ist und deshalb auch diese Diskussion mit den Öffnungen der Raum und so weiter. Und ich glaube, die Person, ja, die kennen wir hier alle. Ich glaube, es geht immer um das Unbekannte sozusagen. Wenn alle Mitpersonen hier die Person auch kennen, dann ist sie auch, also dann werden die Ängste auch abgebaut. Aber es gab mit Sicherheit auch Momente von einigen Frauen, das sind nicht alle, ne? Das sind ja immer nur so Begegnungen, die hier auf dem Flur stattfinden, wo natürlich kritisch auch hinterfragt worden ist, hey, so, du bist ein Mann, was machst du hier? Ja. Und wo das halt nicht so willkommen war. Das gab es auch in der Diskussion sozusagen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber letztendlich, so im Großen und Ganzen gesehen, funktioniert das, glaube ich, hier schon ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, so wie wir das wahrnehmen oder so wie wir das lenken, ist ja auch eine Offenheit. Und wir möchten auch, dass das dass auch alle, wenn es irgendeinen Konflikt gibt, dass wir das auch ansprechen können.
Ganz genau. Ne? Und dann gibt es ja auch AnsprechpartnerInnen, die, mit denen ihr dann, also bei euch, also ihr seid ja dann auch da, die dann tatsächlich auch Konflikte lösen können, an die sich
Menschen wenden. Genau, also wenn wir merken, es gibt zunehmend hier einen Konflikt oder eine, ein Unwohlsein, dann versuchen wir das schon irgendwie auch anzugehen. Also es ist schwierig, ne? Also weil wir natürlich diese einzelnen Personen oder auch nie selbst in diesen Situationen sind, sondern es wird ja auch häufig nur an uns herangetragen. Aber wir versuchen es dann halt so in Form von mal eine Fortbildung oder mal einen Workshop oder irgendwie Austauschmöglichkeiten zu schaffen, damit wir das irgendwie möglichst minimieren.
Und es funktioniert hier ja auch nicht über Laufkundschaft, Menschen, die mal kommen, sondern über eine Mitgliedschaft. Das heißt, Die Menschen sind Teil dessen.
Sie sind immer Teil dessen.
Das macht ja auch nochmal einen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Und dadurch ist es dann auch besser zu kommunizieren, auch miteinander.
Ja. Genau. Und irgendwann kennen sich ja auch die Menschen hier so, ne? Also viele sind eh sehr ängstlich und müssen, egal welche Veränderungen man stattfindet, also egal, ob es jetzt mit Menschen oder mit so Sachgegenständen zu tun hat, erstmal brauchen sie immer einen Moment Zeit, um sich an gewisse Sachen zu gewöhnen. Ne? Ja, natürlich. Nicht alle, das kann ich auch nicht über den Kamm scheren, aber es gibt immer erstmal, sobald man was verändert, muss man erstmal immer nochmal gucken, wie das funktioniert.
Aber wie du auch sagtest, es geht um Errungenschaften, ne? Also um Errungenschaften innerhalb eines patriarchalen Systems.
Genau.
Da kommt es zwangsläufig auch dazu, dass man diese Errungenschaften verteidigt. Dann habe ich mich noch die berühmte Schlussfrage, die wir immer stellen. Keine Angst. Und zwar, wenn ich eine Fee wäre und ich würde dir einen Wunsch erfüllen können, was würdest du dir wünschen?
Das ist eine große Frage. Ja, ich wünsche mir, zum einen wünsche ich mir, dass es diese Räume möglichst lange gibt und auch, dass sie auch möglichst bleiben oder dass die Räume immer auch in Bewegung bleiben und dass es die Räume irgendwann halt nicht mehr gibt, so in der Form, weil es ein Selbstverständnis in der Gesellschaft gibt, vielleicht dann irgendwie anders, aber dass es immer so Begegnungsstätten gibt, wo sich Menschen austauschen können, empowern können, vernetzen können und gegenseitig voneinander lernen können. Das wünsche ich mir, ein gegenseitiges Verständnis.
Das wünsche ich dir und euch und dem Frauenmusikzentrum.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank.
Wir grüßen die Muttersendung Dyke Edition und die Großvatersendung Pink Channel, das 8. März-Bündnis Zora, Queer Amnesty International, Lila Sophia für die Liebe, Saskia Lavou von Schrattgrenze für die Jingles, Janette für Sherpick und natürlich euch ZuhörerInnen da draußen.
Schnacken mit der Gästin.
Felicia Ewert für Pink Channel auf der 25-Jahr-Feier der DGTI. Felicia Ewert vorzustellen, ist so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Ich möchte mal fast sagen, in den letzten 10 Jahren im deutschsprachigen Raum das wichtigste Buch zum Thema Trans geschrieben und macht einen Podcast unter anderen Umständen. Felicia, was ist das eigentlich für ein Podcast? Politisch oder geschlechtliche Vielfalt oder beides?
Es ist grundsätzlich ein feministischer Podcast, der die Vielfalt feministischer Themen einfangen soll. Es geht mal natürlich um geschlechtliche Vielfalt, es geht um sexualisierte Gewalt, es geht generell um die Aufklärung über transgeschlechtliche Menschen, die rechtliche Situation von Transpersonen in Deutschland beispielsweise. Aber ich habe auch immer wieder den Blick außerhalb von Deutschland gerichtet, um zu zeigen, was für transfeindliche Gesetzgebungen gibt es beispielsweise in den USA im Verlauf der letzten Jahre.
Du stehst ja sehr unter politischem Beschuss, also vor allen Dingen aus radikal feministischer Seite. Wie nimmst du das wahr?
Es ist im Verlauf der vergangenen Jahre intensiver, anstrengender und auch durchaus bedrohlicher geworden. Es gab da damals schon etliche Personen, als ich so mein Coming-out hatte. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich so mein Coming-out quasi auf Twitter damals hatte, so 2014 war das. Da waren Menschen dazwischen, mit denen war ich vorher noch so mehr oder minder durchaus Friends. Und dann habe ich mein Coming-out gehabt und auf einmal war ich über Nacht zur Staatsfeindin Nummer 1 geworden. Eine ganz spannende Entwicklung. Vorher galt ich irgendwie als feministischer Ally und über Nacht wurde ich zur Todesbedrohung für viele von denen. Und das hat sich über den Lauf der Jahre auch immer so weiterentwickelt, dass erstmal haben ja viele von denen nicht so richtig begriffen, wer sind transgeschlechtliche Menschen überhaupt, wer sind nicht-binäre Personen, die sind irgendwie falsch, die sind nicht richtig, die sind unnatürlich. Und der nächste Schritt ist dabei immer, uns zu einer Bedrohung für sogenannte Frauen zu erklären, uns zu einer Bedrohung für Kinder zu verklären. Das ist eine, ich würde sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive eine interessante Entwicklung aus tatsächlich faktischer Situation, eine extrem bedrohliche und gefährliche Situation, was da mit uns gemacht wird.
Feminismus, den hattest du angeführt. Wie ist das eigentlich? Der Feminismus ist ja etwas, ein sehr inhomogenes Gebilde, wo es häufig auch, also wo die Differenzen häufig Frauen gegen Frauen sind. Wie ist da deine Haltung eigentlich? Wie geht es dir damit, wenn die Konfliktlinie gegen Frauen geht.
Also erstmal, ich bin Feministin. Es wird sehr häufig als Schlagwort Frauenschutz in Position gebracht, weil das eine ganz große uninformierte Menge alarmiert, auf den Plan bringt und sagt, oh Gott, unsere Frauen werden jetzt plötzlich bedroht. Von den nicht weißen Personen, von diesen komischen Queers, von diesen Trans-Personen. Das heißt, Frau oder Frauenschutz wird zu einem krassen Schlagwort instrumentalisiert und Frauenschutz wird total vereinnahmt und instrumentalisiert, um gegen die marginalisiertesten Personen unserer Gesellschaft oder in Gesellschaften mobil zu machen. Und das ist eine ganz, 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 ganz gefährliche Entwicklung, die dabei passiert.
Es ist nicht so, dass Transfrauen in besonderem Maße in den Fokus geraten, wenn sie Frauen kritisieren und ja, da auf eine gewisse Art und Weise besonders vulnerabel sind, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Wir werden halt zu gewaltvollen Männern verklärt, wenn wir einfach nur über unsere Existenzen sprechen wollen, wenn wir über unseren Platz in der Gesellschaft sprechen wollen, dann werden wir ohnehin konstant gewaltvoll als Männer fremd bezeichnen, als Männer bezeichnen und allein aufgrund dessen zu einer Bedrohung verklärt. Das passiert konstant.
Es ist ja so, dass die patriarchale Gesellschaft Frauen eigentlich von der Grundidee her in die Defensive drängt. Und da Transfrauen nochmal ganz besonders in die Defensive drängt, weil Transfrauen in der geschlechtlichen Hierarchie ganz unten stehen, ist das nicht eine schlechte Position, um zu streiten?
Wir werden in eine Position gebracht, in der wir ohnehin alles falsch machen. Alles, was wir tun, ist generell falsch. Wir werden dazu gezwungen, still zu sein. Wir werden dazu gezwungen, uns zurückzuhalten, uns zurückzunehmen. Und das ist eine Position, die gleich schon wieder irgendwie, die dann, ich will nicht sagen, auf keinen Fall privilegiert wird, aber das ist eine Position, wo es dann heißt, ja, es gibt, Transfrauen müssen still sein, müssen ruhig sein, müssen sich selber mal zurücknehmen. Dann werden wir euch ja anerkennen, wenn das und das passiert. Das ist aber generell ein Mechanismus, der gegen alle Menschen oder gegen alle marginalisierten Menschen schon Jahrzehnte vorher so gewirkt hat. Wenn die Frauen an sich einfach nur mal still sein, dann würden wir schon akzeptieren. Wenn die Homos nur mal ein bisschen ruhiger sein würden, nicht so aggressiv, dann werden wir sie natürlich sofort akzeptieren. Wenn die Transpersonen ein bisschen weniger aggressiv wären, dann würden wir sie akzeptieren. Das heißt, aber das Problem hierbei ist, wir werden mit einer krass gewaltvollen Gesellschaft konfrontiert, die uns einfach nur in eine Abwehrhaltung hineinbringt. Und sobald wir nur irgendwo äußern, hallo, wir sind hier, wir existieren hier, hört auf, unsere Leben zu debattieren, dann gelten wir gleich schon total als AggressorInnen hierbei. Das heißt, wir werden in eine Position gedrängt, in der wir nur auf Verteidigung gehen können. Und das wird uns gleich schon wieder als Aggression ausgelegt. Es ist völlig egal, wie wir handeln. Die einzige Wahl, die uns hingestellt wird, seid still, zieht euch zurück, macht euch ganz, ganz klein und redet bitte am besten gar nicht. Und das ist eine Position, es tut mir leid, die ist mit meiner Arbeit und meiner Existenz, meinem Leben nicht vereinbar. Ich werde niemals mehr still sein, niemals mehr.
Gibt es mit Radikalfeministinnen Gemeinsamkeiten?
Ja, manche von denen sind auch Frauen. Manche von denen sind sogar auch lesbisch. Soll es durchaus geben. Aber das mögt dann, die Gemeinsamkeit ist, dass wir alle patriarchale Unterdrückung erleben. Aber sie greifen dann nicht weiter. Tatsächlich die männlich-cis-männlich dominierten patriarchalen Strukturen an, die heterosexistischen Strukturen an, sondern sie schauen, oh, nach wem kann ich besser treten? Oh, es gibt da Transpersonen, es gibt nicht-binäre Personen, die können sich noch schlechter wehren, als ich es kann. Also trete ich am besten mal nach denen, um meine Stellung im patriarchalen System in irgendeiner Weise zu verbessern. Und plötzlich bekommen sie Zuspruch von total gewaltvollen Männern, bekommen Unterstützung, auf einmal ploppen besorgte Frauenschützer überall hervor, die ansonsten in vielen Positionen völlig konservativ sind, völlig antifeministisch, völlig frauenfeindlich drauf sind, die sich plötzlich zu besorgten Frauenschützern aufschwingen und plötzlich bekommen die Unterstützung. Und deren Job, deren Verantwortung von diesen sogenannten RadikalfeministInnen wäre es zu sagen, stopp, nein, halt, stopp. Das ist nicht der Support, den ich mir gewünscht habe. Hier geht es in eine völlig falsche Richtung. Aber sie nehmen diesen Support dankend an. Sie nehmen diesen Support dankend an.
Du hast davon gesprochen, dass Transfrauen, dass von Transfrauen eine bestimmte Rollenperformance erwartet wird. Meine Wahrnehmung ist, dass das nicht nur im konservativen Kontext passiert, sondern auch im feministischen Kontext und gar nicht mal so explizit im radikalfeministischen Kontext. Die wollen ja nur eigentlich gar nicht mit uns reden. Aber so in den klassischen feministischen Bündnissen ist meine Wahrnehmung, dass auch Transfrauen in diesen Kontexten eine bestimmte, so eine Art femininer Repräsentanz brauchen, um da akzeptiert zu werden. Wie nimmst du das wahr?
Auch dort werden gerade unsere physischen Präsenzen, was Kleidungsstile angeht, was Gestiken, Mimiken, Sprache angeht, wird auch dort genauso politisiert und auf die Probe gestellt, wie wir uns irgendwo benehmen, wie wir uns irgendwo verhalten, wenn wir vor Ort sind. Auch dort wird von uns erwartet, dass wir uns tendenziell eher zurückhalten. Gar nicht mal aus einer aggressiven Haltung, aber es steckt in unseren Köpfen sehr tief verankert, wie sich Frauen zu benehmen hätten. Und in ganz vielen gesellschaftlichen Kontexten, wo wir so viel sexistische Stereotype längst hinterfragt haben, zerlegt haben, als völligen Quatsch begriffen haben, wirken diese Mechanismen nochmal viel, viel stärker gegen Transpersonen, explizit gegen transgeschlechtliche Frauen. Dort finden sie plötzlich wieder radikale Anwendungen, also brutale Anwendungen, obwohl es in vielen anderen gesellschaftlichen Kontexten längst überworfen ist.
Auf der anderen Seite ist es so, es gibt in Einrichtungen, die bisher eine klare binäre Geschlechterpolitik vertreten haben, Beispiel wären hier die Frauenhäuser, gibt es eine Bewegung in der Position zur geschlechtlichen Vielfalt. Es gibt da eine Entwicklung. Welche Rolle können Transfrauen da spielen, um diesen Prozess ja mitzuentwickeln?
Ja, zum einen, wenn es explizit um Frauenhäuser geht, dann sind das nun mal auch faktisch auch unsere Räume, weil wir nun mal ebenso und nochmal in ganz anderem Maße von häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und viele Frauenhausorganisationen haben auch ganz klargestellt und klar gemacht, es kam zwar vielleicht nicht allzu häufig vor, aber über alle Jahrzehnte hinweg haben wir auch transgeschlechtliche Frauen in unseren Einrichtungen aufgenommen, wenn der Bedarf da war, wenn unsere Kapazitäten da waren. Und es gab aufgrund dessen quasi wie so ein Fact-Checking niemals Problematiken hiermit. Und gleichzeitig behaupten haben verschiedene Organisationen, Einzelpersonen über die letzten 1, 2, 3 Jahre behauptet, dass jetzt mit einer Verabschiedung von einem Selbstbestimmungsgesetz plötzlich dann explizit transgeschlechtliche Frauen in Frauenhäuser reindrängen würden, um dort nochmal ohnehin schon traumatisierte, verletzte Frauen nochmal zusätzlich zu verletzen, obwohl wir ja selber schon zu der Gruppe von Opfern, von Überlebenden von sexualisierter Gewalt hören und dass wir eben auch diesen Bedarf haben, diesen Schutz notwendig haben, wenn wir plötzlich dabei schon wieder zu Aggressoren und einer potenziellen Bedrohung verklärt. Es sollte nicht unsere Aufgabe sein, klarzustellen, dass wir im gleichen Maße diese Schutzangebote notwendig haben. Das sollte nicht unsere Aufgabe sein. Es sollten übergeordnete Stellen, wie es halt viele Frauenhauskoordinierungen, Organisationen klar machen, haben wir schon immer transgeschlechtliche Frauen aufgenommen, wenn der Bedarf da war, wenn sie entsprechend den Schutz benötigt haben. Aber wir werden in Positionen reingedrängt, wo wir uns erklären müssen, wo wir versichern müssen, wo wir argumentieren müssen, dass wir nicht das zusätzliche Problem sind. Das ist eine völlig falsche Entwicklung.
Gibt es Grenzen?
Wenn plötzlich, aus welcher Situation heraus auch immer, eine Person, die Schutzsuchende in einem Frauenhaus ist, Gewalt gegen eine andere Person, gegen eine andere Frau dort ausübt, dann hat sie ihren Anspruch, zumindest auf diesen Frauenhausplatz hat sie verloren. Dann ist damit Feierabend, dann wird sie vor die Tür gesetzt. Da brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. Und in diesem Fall ist es mir relativ egal, ob sie cisgeschlechtlich, transgeschlechtlich, nicht binär oder sonstiges ist.
Wenn ich mich recht ersinne, hast du nie einen juristischen Streit geführt wegen deiner Social-Media-Auftritts.
Das ist korrekt.
Frau Vollbrecht hat ja mit ihrem Fonds, der, glaube ich, mehr als 100.000 Euro eingebracht hat, hat ja wesentlich zur Verschärfung des Klimas, der Auseinandersetzung im Social-Media-Bereich, vor allen Dingen auf Twitter, beigetragen, mit der Folge, dass nach meiner Wahrnehmung bis heute eine ganze Reihe von Prozessen gibt, die sich vor allen Dingen gegen Aktivistinnen der DGTI richtet, die ja eigentlich bisher nicht dadurch aufgefallen ist, besonders radikal zu sein. Woran liegt das?
Ich stürze mich nicht allzu häufig gezielt auf die Social Media Posts von einzelnen transfeindlichen und queerfeindlichen Akteurinnen. Das mache ich relativ selten, weil ich weiß, wenn ich einen Tweet von denen zitiere, dann kriege ich zwar ein bisschen Beifall von meinen Followern, keine Ahnung was, aber letztendlich können die sich dann immer nur als MärtyrerInnen darstellen. Und deswegen mache ich das relativ selten bis gar nicht, aber eben auch aus einem gewissen Schutz, also ein persönliches Schutzbedürfnis. Wenn ein Vereinsaccount oder irgendwas jemanden von denen zitiert, ist es was anderes, als wenn ich das als Privatperson tue. Und das heißt, es ist bei mir tatsächlich eher ein Schutzbedürfnis. Wenn ich jemanden wie gewisse WeltautorInnen oder eine gewisse Doktorandin direkt zitieren würde auf Twitter, dann gerate ich viel eher in den persönlichen Fokus, als es jetzt eine Organisation. Oder es hat ein viel größeres Bedrohungspotenzial für mich selbst als für eine Organisation oder einen Vereins-Twitter-Account oder so. Und deshalb halte ich mich da persönlich immer zurück, weil ich in den vergangenen Jahren sehr viel brutale Anfeindungen und Bedrohungen erlebt habe, nicht einfach nur auf Social Media, sondern persönlich vor Ort, sodass ich mich da vielleicht diesbezüglich ein bisschen mehr zurückhalte.
Was denkst du, wie sich dieser Konflikt weiterentwickeln wird in der nächsten Zeit?
Ich glaube, es wird noch zu viel, viel mehr von solchen juristischen Streits kommen. Das sehen wir beispielsweise auch aktuell um den Pleiteticker und Janka Kluge, wo ein Internetblog auf Biegen und Brechen durchsetzen möchte, eine erwachsene Frau als Mann bezeichnen zu dürfen. Und sie wissen, dass es völliger Quatsch ist auf ganz, ganz vielen Ebenen, aber sie versuchen auf Biegen und Brechen ihr vermeintliches Recht durchzusetzen, eine erwachsene Frau als Mann bezeichnen zu dürfen. Da geht es um keinen großen Wurf, aber sie hoffen einfach darauf, dass vielleicht doch ein Gericht letztendlich zu ihren Gunsten entscheidet, und das wäre ein fatales Signal an die queere Community in Deutschland, weltweit, wenn sie dann mit so einem Rechtsstreit hinterher durchkommen. Also sie versuchen es einfach weiter und weiter. Und ich glaube, zu solchen Rechtsstreits wird es noch viel, viel häufiger kommen, wo es gar nicht um einen Gesetzesentwurf geht, wo es gar nicht um eine ganz, ganz gigantisch gesellschaftsweite große Thematik geht. Also das wird jetzt ein bisschen schwierig, das zu formulieren, wo es durch persönliche Angriffe zu Rechtsstreits kommen soll, indem man sich verheddert, die diese rechten Zeitungen, rechten Blogs bis zum Ende aufbauschen können, unter dem vermeintlichen Aspekt von Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Aber letztendlich nutzen sie ihre vermeintliche Redefreiheit nur dazu, um ihre Misogynie hinausposaunen zu können, um ihre Queerfeindlichkeit freien Lauf lassen zu können. Ich glaube, es wird noch viel, viel mehr von diesen juristischen Streits und Konflikten geben.
Wo siehst du deine Rolle in der Zukunft?
Ich könnte jetzt sagen, ich bin Felicia und ich gehe weiterhin da raus und halte meine Vorträge. Ich schreibe meine Kolumne, ich halte meinen Podcast. Mit Hinblick auf die kommenden Jahre und auf die nächste Bundestagswahl zeichne ich persönlich ein sehr, sehr düsteres Bild.
Mich würde dein Verhältnis zur Community interessieren. Wie nimmst du die Community wahr, die Trans-Community? Und ja, welchen Zugang hast du zu ihr?
Also erstmal von der Trans-Community zu sprechen, ist, wie wir vor 10 Jahren schon sagten, es gibt nicht den Feminismus. Wir sind Individuen aus unterschiedlichen Kontexten und Zugängen zur Thematik, zu unserer eigenen Geschlechtlichkeit. Es gibt viele wundervolle Menschen, die ich persönlich treffen durfte, mit denen ich über Jahre hinweg Kontakt über Social Media hatte. Es ist extrem schwierig, sich zu vernetzen, weil wir als Einzelpersonen nur extrem begrenzte Ressourcen immer haben. Wir als einzelne Menschen, es kostet uns alles verdammt viel Kraft, in Kontakt zu bleiben und zu vernetzen und zusammenzuschließen für bestimmte Dinge. Ich glaube, die Trans-Community ist das, was mir in den vergangenen 10 Jahren Lebenskraft gegeben hat. Ohne diese Community, ohne diese ganzen Menschen, die mir die persönlichste Information aus ihrem Leben, aus ihren Erfahrungen geteilt hat, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Diese Dankbarkeit, die ich in mir trage, die kann ich nicht, wahrscheinlich niemals ausreichend zurückgeben. Egal wie viele Menschen ich immer weiter und weiter kennenlernen und treffen darf, ich kann diese Dankbarkeit kaum zum Ausdruck bringen. Vielleicht hätte ich irgendwann mit 40, mit Mitte 40, mit 50 mein Coming-out gehabt. Vielleicht niemals, wenn ich all diese Erfahrungsberichte niemals hätte bekommen dürfen. Diese Community ist Leben und hat mir Leben gegeben. Und ich hoffe, ich kann das alles immer wieder zurückgeben.
Habe ich dir eine Frage nicht gestellt, die du gerne von mir gehört hättest?
10.000 Fragen, über die wir noch hätten sprechen können.
Ich denke, ja, was ist eine Frau?
Oh, ganz, ganz wichtig. Sehr wichtiges Thema. Was ist denn eine Frau? Das ist etwas, was unbedingt von außen begutachtet und von außen thematisiert werden muss, weil die Person selber kann ja nicht für sich sprechen. Das muss ja gegengeprüft und gegenbegutachtet werden. Das weiß man. Das Witzige ist, viele Cis-Personen würden bei so einer Frage, würden sie quasi durch die Prüfung durchfallen, weil sie ihr Frausein gar nicht so differenziert erklären könnten, wie das viele von uns aus der Trans-Community in tatsächlichen Gutachtensitzungen in Gerichtsverhandlungen ausdifferenziert argumentieren mussten. Viele von denen würden einfach durchfallen durch diesen Test.
Könntest du dir einen Wunsch erfüllen? Welcher Wunsch wäre das?
Ich möchte in einer Welt ohne geschlechtsbezogene Gewalt leben dürfen. Und das ist schon sehr weit heruntergebrochen.
Ich danke dir für das Gespräch.
Und ich danke dir.
Das war sie, die 9. Sendung.
Die nächste Sendung wird sein am 19. August. Da vertreten wir nämlich Ricarda in der Dyke Edition. Und danach die nächste reguläre Sendung, die ist am 30. September. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört.
Tschüss, Daniel.
Tschüss, Cornelia. Und tschüss, ihr alle. Bis zum nächsten Mal.